das Ziel der Behandlung. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Patienten am Anfang nicht verstehen und leider auch die meisten Ärzte, glaube ich, noch nicht so richtig verstehen, ist nicht das Geräusch wegzukriegen.
Wir haben uns natürlich schon die Frage gestellt, sind wir richtig aufgestellt als etabliertes pharmazeutisches Unternehmen mit analogen Medikamenten bis dato, jetzt in diese digitale Welt vorzustoßen?
Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, dieses Wartezeiten, das ist für mich ein absolutes Reizwort, ja. Weil wir nennen wir es doch nochmal beim Namen. Es gibt keine Lösung häufig. Es gibt nichts. Es ist einfach nichts da.
Der Hanuas macht das, was er immer macht. Und Pamela fängt da an, wo der Hanuas sonst aufhört.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast. Das ist der Podcast und auch Videocast für digitale Medizin mit Praxisbezug. Ich bin Fachärztin für Neurologie, ärztliche Psychotherapeutin und schon lange im Digital Health Sektor aktiv. Und hier geht es ja um digitale Lösungen, die medizinisch fundiert sind und im Versorgungsalltag wirklich helfen. Diese Folge wird unterstützt von Paul Boskamp, einem pharmazeutischen Hersteller, der auch digitale Therapien in die Versorgung bringt. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei mir und ich bin dankbar dafür, weil es das überhaupt möglich macht, dir hier kostenfrei diese Folge zu präsentieren. Heute geht es um Tinnitus und um die digitale Gesundheitsanwendung Calmeda. Zu Gast bei mir ist Dr. Uso Walter. Er ist HNO-Arzt und Entwickler von Calmeda. Und Reinhard Borowski, der Leiter des Marketing und Vertriebs bei Paul Boskamp. Was du für dich mitnimmst, wie Calmeda funktioniert, was sie therapeutisch eigentlich leistet und wie du sie einfach in deinen Praxisalltag integrieren kannst. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders zu Gast zu haben, Herrn Dr. Uso Walter. Und den lieben Reinhard Borowski. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ja, wer möchte anfangen? Uso, möchtest du beginnen? Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du hierher?
Ich bin Hals-Nase-Ohrenarzt, eigentlich ganz klassischer, niedergelassen in Duisburg seit 36 Jahren so ungefähr. Und habe immer Probleme mit Patienten, die Ohrgeräusche haben. Und habe dann im Laufe der Zeit eben eine digitale Lösung dafür entwickelt, wie Patienten dann vernünftig versorgt werden können, die bisher eben entweder gar keine oder schlecht versorgt waren. Mhm. Und deswegen sitze ich jetzt hier.
Mhm. Bin sehr gespannt zu hören, wie die Anfänge auch waren. Ja, danke. Reinhard?
Ja, ich bin dabei, weil ich Uso Walter kennengelernt habe und irgendwann vor einigen Jahren angesprochen wurde auf ein neues Produkt, Calmeda. Und arbeite selber bei Boskamp, beim pharmazeutischen Hersteller und bin da für den Bereich Marketing, Vertrieb zuständig. Habe einen kaufmännischen Hintergrund, betriebswirtschaftlichen Hintergrund.
Ja, sehr schön. Und wieso ihr so zusammenhängt, das werden wir noch im Verlauf der Zeit erfahren. Aber fangen wir mal ganz vorne bei den Patienten an. Du hast so schön gesagt, Uso, du hattest ein Problem mit den neuen Menschen, mit den Hörgeräuschen. Wie ist das so? Wie viele Patienten pro Tag sieht man so als HNO-Arzt und wo kommen die eigentlich her? Die Menschen mit den Ohrgeräuschen oder die meisten haben ja wahrscheinlich schon die Ahnung, dass sie eine Art Tinnitus haben, oder?
Also ganz salopp gesagt, hat eigentlich jeder Tinnitus. Die meisten wissen es nur nicht. Und die es dann irgendwann merken und auch Beschwerdedruck entwickeln, die gehen dann natürlich irgendwann zum Arzt, manchmal zum Hausarzt, erwähnen das vielleicht erstmal nur kurz. Und dann landen sie, wenn die Beschwerden doch größer werden oder der Beschwerdedruck größer wird, in der Regel eben beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und das kann tatsächlich dann 3, 4, 5 Patienten am Tag sein, die neu mit Tinnitus kommen. Das ist also schon eine sehr weit verbreitete Beschwerde mit ganz unterschiedlichen Ursachen und auch ganz unterschiedlich starken Beschwerden, die die Leute äußern. Aber es ist eben nicht so, dass man einfach eine Pille verschreibt wie bei einer Mandelentzündung und dann geht's wieder weg. Und deswegen ist es dann doch immer wieder eine Herausforderung, auf den Einzelfall einzugehen und dann eine Lösung zu finden.
Wie war das? Also ich meine, du sagst, du bist seit 35 Jahren in der Praxis, als du angefangen hast damit. Ärzte mögen sich sehr ungern hilflos fühlen und ich glaube, der Tinnitus ist eine Diagnose, die bei vielen Kollegen dann doch eher so eine Hilflosigkeit auslöst. Wie hast du vor 30 Jahren das behandelt und wo gab es dann diesen Moment? Wir haben schon da vorher darüber gesprochen, du hast doch noch ein paar andere Ausbildungen gemacht, dass du gesagt hast, also da muss doch noch was möglich sein. Nicht? Also ich meine, es geht ja wahrscheinlich vielen so. Und vielen fällt ja außer, das ist jetzt ein Klischee vielleicht, als außer Cortison nichts ein, aber du hast da ja ich würde gerne wissen, wie du da hingekommen bist, wie da so die Anfänge waren und du gesagt hast, jetzt muss ich was anderes machen, da gibt es doch auch andere Möglichkeiten.
Ja, also erstmal Klischees haben ja meistens wahren Hintergrund, von daher ist es leider immer noch berechtigt teilweise. Ja, es kommt so ein bisschen da so, dass ich aus dem Krankenhaus kam und im Krankenhaus sieht man die Patienten überwiegend in Narkose, wenn sie operiert werden und hinterher sind sie entweder geheilt oder eben nicht, aber man sieht sie dann auch nie wieder. Und in der Praxis kommen die Leute wieder, wenn sie die Beschwerden nicht loswerden. Und da es eben tatsächlich nicht die eine Pille für Tinnitus gibt, sind sie eben auch wiedergekommen und haben gesagt, ich habe immer noch Druck und mir geht schlecht und so weiter. Und die HNO ist insgesamt immer sehr hardware-lastig gewesen, sage ich mal. Das heißt, man hat versucht zu gucken, ist da was kaputt, kann man das reparieren, im Zweifelsfall auch operativ. Und das ist eben alles nicht möglich. Und dann habe ich versucht, mich da mit den damals vorhandenen Lösungsansätze ein bisschen zu beschäftigen, habe gemerkt, dass die teilweise funktionieren, also man hatte da schon so einen Ansatz, aber dass sie eben auch noch nicht ausreichend sind. Und dann bin ich über die Jahre und Jahrzehnte eben dazu gekommen, da eigene Lösungswege zu suchen, insbesondere auch die Patienten aufzuklären, was sie da überhaupt haben, und dann eben irgendwann auch diese digitalen Lösungen zu entwickeln, die dann dazu führen, dass diese, ich sag mal, Versorgungslücke, die damals wirklich sehr gravierend war, doch weitestgehend geschlossen ist heute.
Okay, du hast gesagt, du hast schon vor vielen Jahren, du hast zusätzlich zu deiner HNO-Ausbildung auch wahrscheinlich noch deine TCM-Ausbildung, hatte noch Einflüsse drauf. Da hast du wahrscheinlich erstmal auch diese Erkrankung aus einer anderen Perspektive gesehen. Wie viel Einfluss hatte das auf die Entwicklung und auch deinen Blick über den Tellerrand in andere Länder hinaus?
Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die TCM, egal was man jetzt im Einzelnen davon halten mag, doch eine ganz andere Perspektive nochmal auf die Funktionsstörung hat. Das heißt, modern gesprochen würde man sagen, die TCM sieht den Menschen immer von der Softwareseite aus, was funktioniert nicht richtig, wo kann man vielleicht auch was verbessern, während die Schulmedizin doch immer noch sehr hardwarelastig ist. Das heißt, man macht Röntgenbilder, EKGs, man guckt, was man anfassen kann und was da vielleicht kaputt ist. Bei Ohrgeräuschen ist es eben so, dass eben nicht wirklich was kaputt ist. Das ist ja die gute Nachricht auch dabei, sondern dass es ein Funktionsproblem in der Hörverarbeitung ist. Und da gibt es durchaus eben dann Denkansätze, wie man das behandeln kann. Ein Einfluss ist sicher so ein bisschen diese Stressfaktoren, die dazu führen, dass die Hörverarbeitung mehr Geräusche durchlässt, also auch Körpergeräusche, die eigentlich ganz normal sind, wie Herzklopfen oder eben Ohrgeräusche, Gefäßrauschen und so weiter. Zum anderen, dass psychologische Aspekte eine große Rolle spielen. Nehme ich das Geräusch ernst? Fühle ich mich bedroht dadurch? Das macht dann wieder noch mehr Stressgeräusche. Mhm. Und je wichtiger man dann so ein Geräusch nimmt, desto mehr wird es verstärkt vom Kopf. Das ist das Problem. Und dadurch entsteht schnell ein Teufelskreis. Und da das unterbewusste Prozesse sind, sind eben auch psychologische Verfahren dann tatsächlich die erfolgsversprechendsten Methoden, diese Teufelskreise oder diese Eskalationsprozesse wieder rückgängig zu machen und dadurch die Ohrgeräusche in den Hintergrund zu drängen. Und da gab es tatsächlich Vorbilder aus Skandinavien, wo das dann online gemacht wurde. Weil in Deutschland ist das große Problem gewesen, erstens, dass es gar keine Psychologen gab, die Zeit hatten. Ich habe das über 15, 20 Jahre versucht, einen zu finden in Duisburg. Den gibt's nicht, den gibt's auch noch nicht. Und zum Zweiten kann man wegen einem Tinnitus auch keinen Psychologen in Deutschland verschreiben. Das heißt, es ist eine sogenannte F-Diagnose notwendig, also eine echte psychologische Diagnose, damit man überhaupt Psychotherapie verschreiben kann. Und auch das war dann Fehlanzeige sozusagen. Das heißt, der musste erstmal depressiv werden, damit er dann einen Psychologen vielleicht kriegte und der, wenn er Glück hat, auch ein bisschen Ahnung von Tinnitus hat. Und in Skandinavien war das schon länger so, dass Studien existierten, dass psychologische Behandlung online möglich ist. Das heißt also auch skalierbar dadurch wird. Und das war dann die Idee, wo ich mir dann irgendwann naiverweise gesagt habe, dann mache ich jetzt meine App und dann können wir das Problem schon lösen. So einfach war es dann doch nicht, aber es hat im Nachhinein von hinten geguckt, dann ja doch noch geklappt.
Ja, danke für die Einblicke und dein Blick da über den Tellerrand hinaus und das Potenzial, was du schon zu einer sehr frühen Zeit da gesehen hast. Wenn jetzt hier ein Hausarzt oder HNO-Arzt oder auch ein anderer Kollege, ich meine, wir können ja alle Digas verschreiben, das ist ja nicht fachgruppenspezifisch fixiert, hier zuhört und sagt so, Gott, wie soll denn das funktionieren? Wie kann eine App ein Hörgeräusch wegnehmen? Was steckt in Calmeda drin? Wie funktioniert das? Also welche Funktionskomponenten und welche Wirkmechanismen nutzt Calmeda? mit dem Patienten, bei dem Patienten, damit es zu einer veränderten, und darum geht es ja, so wie ich es verstehe, aus meiner psychotherapeutischen Brille und Sicht, einer veränderten Verarbeitung und Wahrnehmung von Geräuschen, es kommt. Bitte ergänze das.
Genau, also du hast das Entscheidende eigentlich am letzten Satz schon gesagt, es geht um die Wahrnehmung der Geräusche. Das heißt, nicht das Geräusch an sich ist das Problem, sondern wie bewerte ich das Geräusch? Wir sind von 1000 Geräuschen umgeben, der Körper macht an 1000 Stellen Krach und irgendwelche Störgeräusche und trotzdem kann die Hörverarbeitung die ständig unterdrücken, sodass wir ein Ruheempfinden haben. Weil die Hörverarbeitung sortiert, was ist wichtig, das wird durchgelassen und was ist unwichtig, das fliegt wieder raus. Und beim Tinnitus ist das Problem, dass dieser Filter nicht mehr richtig funktioniert. Und das Ziel der Behandlung, das ist, glaube ich, das, was die meisten Patienten am Anfang nicht verstehen und leider auch die meisten Ärzte, glaube ich, immer noch nicht so richtig verstehen, ist nicht das Geräusch wegzukriegen. Jeder Mensch hat, wie gesagt, Ohrgeräusche, die kommen aus verschiedenen Gründen, werden die hörbar und dann entwickelt sich diese Eskalation. Sondern das Ziel ist, dass die Hörverarbeitung versteht, das Geräusch ist unwichtig. Und da das überwiegend von Stressfaktoren und von der psychologischen Bewertung abhängt, zielt die Therapie eben darauf hin, einerseits sich die Aufmerksamkeit vom Geräusch wegzulenken. Das ist so der erste Schritt. Da holen wir die Leute auch da ab, wo sie das Problem haben. Das kann durchaus auch mal Ablenkung sein, das kann aber auch eine Hörverbesserung sein und solche Sachen. Also das ist noch so ein bisschen klassisches HNO-Handwerk und auch das, was früher als Retraining-Therapie so ein bisschen bekannt war. Der zweite Schritt ist dann aber, die Leute ruhiger zu machen. Wenn der Patient ruhiger wird, wird das Geräusch ruhiger. Punkt. Das ist also erstmal ein ganz einfacher Satz, aber jeder weiß, mit Stress umzugehen ist nicht so leicht und dafür braucht man im Grunde eine Anleitung, rauszukriegen, was tut mir gut. Also praktisch für sich selber Dinge zu finden und in den Alltag zu integrieren, die einen entspannter, ruhiger, gelassener machen. Damit wird automatisch das Geräusch besser. Das heißt, damit lenkt man auch den Patienten wieder vom Tinnitus weg. Man behandelt nicht den Tinnitus, sondern man behandelt das Stressniveau, das Stresslevel, also, Anspannungsgrad.
Ja, also wahrscheinlich eher so das vegetative Nervensystem.
Genau, also fachchinesisch vegetatives Nervensystem, das muss runterkommen. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist dann, lernen, Dinge zu akzeptieren, die erstmal unangenehm sind. Das heißt, nicht wichtig nehmen und denken, das Geräusch tut mir was, oder Ängste entwickeln, was passiert mit mir, wenn diese Geräusche nicht mehr weggehen und werde ich dann taub und steckt da was ganz Schlimmes hinter. Das heißt, dass man auf dieser emotionalen Bewertungsebene im limbischen Nervensystem dann praktisch auch wiederum für Entwarnung sorgt, so könnte man vielleicht sagen. Und durch die Entwicklung dieser Akzeptanz, das ist ja auch eine Akzeptanztherapie, die wir in der App da integriert haben praktisch, wird das Geräusch automatisch mehr in den Hintergrund treten und vor allen Dingen wird die Belastung durch den Tinnitus geringer. Das heißt, wir haben zu keinem Zeitpunkt das Ziel, das Geräusch wegzukriegen als Geräusch, sondern wir haben immer nur das Ziel, das Geräusch soll den Patienten nicht mehr beeinträchtigen.
Kannst du um es mal hier ganz plastisch zu machen, ich mag immer gerne Geschichten, kannst du vielleicht eine Patientengeschichte erzählen, die dir jetzt so spontan einfällt, wo du gesagt hast, Mensch, oder wo der, am besten noch, wo der Patient total kritisch war und sagt, oh, das funktioniert ja alles gar nicht, wie soll das gehen? Und ich habe schon so viel ausprobiert und dann fällt dir was ein?
Also am schwierigsten zu behandeln sind immer Musiker. Das ist, ich habe hier in Duisburg einen, der selber komponiert und im Orchester spielt und also wirklich eigentlich eine sehr positive Einstellung zu Geräuschen hat und sich dann durch kleinste Ohrgeräusche, Ablenkungsgeräusche schon komplett aus seinem Gleichgewicht gebracht fühlt, weil er eben nicht mehr diese klassische Musik dann so bis in die letzte Note hinein genießen kann oder meint genießen zu können. Und wenn man dem das dann so erklärt, wie ich es vielleicht vorhin erklärt habe, das heißt, es kommt auf die Bewertung an, du machst ja auch sonst Geräusche, Geräusche tun einem ja eigentlich auch nichts, sonst würde ja auch, weiß ich, Wagner hören, einen irgendwie krank machen. Das hat er verstanden, fühlte sich total besser und spätestens, wenn er im Treppenhaus ist, sagt sein Unterbewusstsein natürlich, ich will das Ding jetzt trotzdem weghaben und ich fühle mich trotzdem genervt. Und in diesem Prozess, wo der natürlich immer wieder kam, weil wieder mal ein Tag das Geräusch lauter war, dann war es mal wieder leiser, hat er erst ganz allmählich lernen müssen, dass es tatsächlich umso besser funktioniert, je weniger man sich um seinen Tinnitus kümmert. Das heißt, sobald ich versuche, etwas gegen meinen Tinnitus zu tun oder wegen meinem Tinnitus zu tun, nimmt man ihn wichtig und er wird dominant und laut. Während wenn man ihn erstmal lässt, dann lässt er einen auch in Ruhe, um es mal so auszusagen.
Ja, total nachvollziehbar. Sozusagen die Akzeptanz dessen, dass es da ist und die Aufmerksamkeitslenkung nach außen, das ist ja auch bei vielen anderen Symptomen, auch bei Schmerzerkrankungen ein bewährter Weg, so vorzugehen. Aber jetzt ist es ja dann, wenn ich jetzt mal so spitz nachfragen kann, so ein bisschen paradox. Einerseits sagst du, ja, die Aufmerksamkeitslenkung muss nach außen sein, aber jetzt soll er sich dann wahrscheinlich auch täglich mit der Calmeda-Diga beschäftigen. Passt das jetzt zusammen?
Ja, und zwar, weil die Calmeda-Diga eben vom Tinnitus weglenkt. Auch okay. Innerhalb der App setzt man sich zum Beispiel kleine Ziele, was die Entspannung angeht, ja. Was die Achtsamkeit angeht und was die Akzeptanz angeht.
Ja.
Und es ist irgendwann fast überhaupt nicht mehr vom Tinnitus die Rede. Es geht nur darum, dass man lernt, was einem selber gut tut und wie ich das im Alltag umsetze. Und dazu baut man sich Hilfen auf, setzt sich Ziele und hat praktisch schon so eine Möglichkeit, das dann auch zu verschriftlichen, zu reflektieren und dadurch auch so ein bisschen bei der Stange zu bleiben. Mhm. Weil es ist ja letztlich, brauche ich dir nicht sagen, ein Lernprozess, der da stattfindet. Das ist ein kognitiver Umbau im Gehirn, dass man erstmal lernen muss, ruhiger zu werden und entspannter zu sein. Und vielleicht als kleine Anekdote, da du plastische Sachen gerne magst. Ich habe zum Beispiel gelernt, mich im Verkehr nicht mehr aufzuregen bei der Entwicklung der App. Ich war früher, glaube ich, ein etwas unentspannter Autofahrer und habe mich immer geärgert, wenn die Ampel rot war oder Stau war. Und nachdem ich die App dann sozusagen selber verinnerlicht habe, bin ich der entspannteste und langweiligste Autofahrer geworden, den man sich vorstellt.
Ja, man lernt damit seine Aufgabe immer mit und manchmal ist man auch einer der erste beste Kunde und Nutzer von seinen eigenen Produkten. Ja, ich kann das, also vielen Dank für diese Erklärung und ich kann das sehr gut bestätigen. Ich kann ja vielleicht eine kleine Anekdote von dazu erzählen. In meiner Psychotherapieausbildung habe ich auch nach Milton Erickson die Hypnotherapieausbildung gemacht, die übrigens ja auch schon in manchen digitalen Anwendungen mit eingesetzt wird an manchen Stellen. Und dort haben wir damals gelernt und ich konnte es mir immer gar nicht vorstellen. Ich dachte immer, das ist ja alles Humbug. Nein, ist es nicht. Es hat sehr viel Veränderung bewirkt und da war an der Straße, wo wir die Ausbildung hatten, war sehr laut und sehr befahren. Und dann wollten wir die Übungen immer machen und dann haben sich immer alle beschwert, ja, können wir gar nicht machen, ist so laut. Und eins der Techniken und Methoden in der Hypnotherapie ist, utilisiere, so nennt man das, nur mach das Geräusch oder mach das Problem zum Nutzen, nutze das Geräusch, um ruhig zu werden. Also es wurde sozusagen anders geframed. Ja, also dass das Geräusch nicht einen ablenkt, sondern dass man es nutzt, um noch mehr bei sich anzukommen oder auch ruhig zu werden. Und so ähnlich ist es auch, so wie ich das jetzt hier verstehe, mit der Aufmerksamkeitslenkung eine andere Bewertung zu diesem Geräusch zu bekommen. Und dabei unterstützt ihr, kann ich bestätigen, ich habe mir die App von innen angesehen. Besonders toll finde ich auch diesen Bereich, wo man sozusagen sich auf andere Geräusche konzentrieren kann. Vielleicht kannst du da ja noch mal was zu sagen.
Ja, es gibt die Möglichkeit natürlich akustisch zu arbeiten. Das ist ja gerade für jemanden, der unter Geräuschen leidet, auch eine sehr naheliegende Sache. Es gab ja auch Apps, die versucht haben, mit akustischen Mitteln Tinnitus zu behandeln. Das hat dann allerdings nicht funktioniert. Es ist aber ein Bereich, mit dem man lernen kann, dass auch das eigene Ohrgeräusch oder überhaupt Körpergeräusche und Störgeräusche einem nichts tut. Das heißt, Geräusche sind Geräusche erstmal ganz neutral. Und erst was der Kopf daraus macht, führt dann dazu, dass man Leidensdruck entwickelt oder sogar genießen kann. Also wenn du die Straße erwähnst, dann würde ich sagen, wenn die Leute, die gleichen Leute am Strand liegen, ist die Meeresbrandung wahrscheinlich viel lauter. Trotzdem finde ich das dann nicht als störend.
Total anderer Rahmen.
Und insofern ermuntern wir die Patienten tatsächlich relativ früh, ihrem eigenen Tinnitus auch mal zuzuhören, bewusst. Ja. Und gleichzeitig versuchen, die Emotionalität in dem Moment rauszunehmen. Also so eine Achtsamkeitsübung praktisch. Ja.
Lass uns jetzt mal so richtig harten Fakten kommen, damit die Kollegen, die hier zuhören, auch merken, was da im Endeffekt an Wirksamkeit hintersteckt. Erzähl mal von der Studie. Was habt ihr gemacht? Gerne im Detail. Wann habt ihr gemacht? Was ist bei rausgekommen? Was waren die Effekte? Und welchen Versorgungseffekt erfüllt ihr nach den Kriterien des BfArM?
Also vielleicht vorab die digitalen Anwendungen, Gesundheitsanwendungen kann man natürlich nicht mit Placebos machen, die klinischen Studien. Das heißt, es gibt keine Placebo-Apps, sondern man arbeitet mit Wartegruppen. Das heißt, wir haben 186 oder 87 Patienten gehabt, die haben wir randomisiert in eine Wartegruppe, die also 3 Monate erstmal nichts gemacht hat oder das gemacht hat, was sie vorher auch schon gemacht haben, und eine Interventionsgruppe, die die Therapie schon erhalten hat. Und haben dann am Anfang und am Ende geguckt, wie geht's denen, wie ist die Tinnitusbelastung, wie ist die Depressionsneigung, das Stressempfinden und die Selbstwirksamkeit. Das waren die 4 Kategorien, wobei der primäre Endpunkt war jetzt die Tinnitusbelastung. Und da war tatsächlich so, dass nach 3 Monaten in der Interventionsgruppe da eine hochsignifikante Besserung war, die sich dann, weil die Therapie nicht nur 3 Monate lang ist, sondern insgesamt 9 bis 12 Monate lang ist, nochmal weiter gebessert hat, im weiteren Verlauf. Das heißt also, schon nach 3 Monaten merkte man diesen hochsignifikanten Effekt. Und das Ganze hat sich dann nochmal verstärkt, vor allen Dingen bei den am Anfang etwas schwerer belasteten Patienten, über die 9 Monate Beobachtungsdauer. Wobei dann bei der 9 Monate Longitudinalstudie hinterher alle zusammen ausgewertet wurden. Also der Vergleich nach 3 Monaten war praktisch die klinische Studie für die Zulassung. Wir haben dann aber trotzdem alle Patienten über 9 Monate weiter beobachtet, einfach um zu sehen, wie ist dann der Effekt bei einer länger dauernden Behandlung. Und was die Versorgung angeht, ist es natürlich so, dass einerseits der Patient das Benefit hat, es geht ihm besser. Das ist deutlich nachweisbar gewesen. Der zweite Effekt, der jetzt ein bisschen unabhängig davon ist, ist natürlich, dass die Leute überhaupt versorgt worden sind. Weil es gibt eigentlich keine Alternative zu dieser Therapie, weil, wie gesagt, die Psychotherapeuten, die analog in der eigenen Praxis arbeiten, wären völlig überlastet, wenn die jetzt auch noch 30.000 Tinnituspatienten im Jahr behandeln müssten oder 40 oder 50 oder noch mehr. Ja. Und insofern ist es einerseits eine Win-Win-Situation für die Patienten und für die Ärzte, die sozusagen dann einen vernünftigen Therapieplan aufstellen können, zum anderen aber auch sicher auch dauerhaft für die Krankenkassen.
Lieber Reinhard, wenn du das jetzt so hörst, sind das auch die Fragen, die ich jetzt hier gestellt habe, die du draußen von erstens den HNO-Ärzten hörst, wenn ihr in die Praxen geht und auch von den Hausärzten, oder gibt es da andere Themen beschäftigt? Ist die Studie ein Thema? Was beschäftigt da die Kollegen draußen?
Ja, also ja, absolut. Die Frage nach der Wirksamkeit, die ist natürlich immer gleich da. Also für uns auch ganz entscheidend, bei all den Themen, die bei Paul Boskamp eine Rolle spielen, immer zu schauen, dass wir natürlich evidenzbasiert, wissenschaftlich alles belegen können, um dann wirklich auch da den Unterschied zu machen. Insofern auf deine Frage, ja, spielt eine große Rolle, sowohl bei den Hausärzten als auch bei den Hals-Nasen-Ohrenärzten, überhaupt erstmal den Beleg zu erbringen. Ist das eine Therapieoption, die ich für mich in meiner Praxis dann eben einsetzen kann?
Die meisten Ärzte, zu denen ihr kommt, sozusagen als mittelständisches Pharmaunternehmen, kennen euch erstmal in Anführungsstriche mit haptischen Medikamenten. So, da haben wir schon öfters mal drüber gesprochen. Und ihr seid so die einen der ersten, die ich so wahrgenommen habe, die sich auf die Fahne geschrieben haben. Wir kümmern uns auch um digitale Therapeutika. Das ist ja schon auch mal ein bisschen so eine andere strategische Ausrichtung. Und ja, auch bei den Ärzten, wenn ihr da hinkommt, wie reagieren die auf euch, wenn ihr jetzt in Anführungsstriche nicht nur mit einem Medikament kommt oder einem anderen Präparat aus der Apotheke, und jetzt auch mit diesen digitalen Anwendungen?
Ja, das ist wirklich, wenn ich zurückgucke, wirklich eine spannende Geschichte, auch bei uns hier in unserem Hause. Wir haben uns mit dem Thema schon beschäftigen dürfen, bevor es überhaupt das digitale Versorgungsgesetz gab. Also wir waren in der Phase schon sozusagen interessiert und konnten ein Stück weit die Entwicklung da begleiten und mitverfolgen, wie so ein Thema überhaupt erstmal den Weg in den Markt findet und von Anfang an eben in die Aufklärungsarbeit reinzugehen mit unserem Außendienst. Wir haben eine Außendienstlinie, die sich eben auf bestimmte Facharztgruppen fokussiert, aber natürlich auch das Apothekengeschäft in unserem Portfolio spielt eine große Rolle und haben dann für uns natürlich erstmal versucht herauszufinden, was brauchen die Ärzte da und wie schnell gewinnen wir die Akzeptanz. Nun ist es beim chronischen Tinnitus ja so, dass und auch bei der Lösung Calmeda, wenn man sich damit eingehender beschäftigt, dass sich geradezu aufzwängt, dieses Thema. Also wenn man dann in Richtung der DIGA-Erfolgsfaktoren schaut, dann kann man da relativ schnell viel Übereinstimmung finden und es macht total Sinn, die vorhandene Versorgungslücke halt eben mit einer DIGA zu schließen. Aber vielleicht auch noch eine ganz lustige Anekdote. Wir haben uns natürlich schon die Frage gestellt, sind wir richtig aufgestellt als etabliertes pharmazeutisches Unternehmen mit analogen Medikamenten bis dato, jetzt in diese digitale Welt vorzustoßen, haben uns irre viele Gedanken gemacht, wie wirken wir dann wohl auf die Ärzte, wenn der Außendienst das erste Mal in die Praxen kommt und traut man uns diese Kompetenz jetzt auf einmal zu. Also man kennt uns über Jahrzehnte, kennt die Medikamente, die wir ansonsten eben in die Versorgung bringen, aber in dem Zusammenhang halt eben noch nicht. Und ich glaube, das war ganz spannend, auch die Sorge dazu nehmen, zu sagen, wenn wir uns in dieses Thema reinarbeiten können, dann können wir es auch, glaube ich, Ihnen ganz gut vermitteln. Und also sehr erklärungsbedürftig natürlich, nichts, was man sich nicht auch schnell aneignen kann. Also ich glaube, so viel Digitalkompetenz haben wir alle, dass man sich schnell in das Thema einfinden kann, dass einfach eine neue Darreichungsform ist, die von allen Seiten eigentlich gewünscht ist. Ja. Mhm.
Was ist so die Rückmeldung? Ich meine, das geht an euch beide. Wie funktioniert die, und Alcameda ist ja einer, glaube ich, der drei häufigst verschriebenen digitalen Anwendungen. Wie ist so die Integration in den HNO-Alltag oder in den Hausarzt-Alltag? Gibt es da bestimmte Themen oder Punkte, die zu beachten sind oder die euch immer wieder zurückgespiegelt werden?
Ja, vielleicht kann ich ja erstmal aus meiner eigenen Erfahrung sagen,
ja.
Ganz am Anfang ist es natürlich ungewohnt, dass man ein digitales Produkt auf ein rotes Rezept schreibt, dem Patienten mitgibt, ja, und ihm dann noch kurz erklären muss, was er damit macht mit dem Rezept, nämlich nicht zur Apotheke gehen, sondern eben, ja, seiner Krankenkasse das einzureichen. Aber das hat man ja sehr schnell drin. Man verschreibt ja auch Physiotherapie oder irgendwelche anderen Sachen dem Patienten. Insofern hat sich das, glaube ich, mittlerweile rumgesprochen und als Standbein der Therapiemöglichkeiten auch etabliert. Bei Alcameda ist das Besondere, dass man ja für die gesamte Therapiedauer mehrere Rezepte ausstellen sollte. Das heißt, nach 3 Monaten muss man ein neues Rezept verschreiben, weil das die Höchstdauer der Verschreibungsmöglichkeit ist. Und in der Regel brauchen Patienten 3 bis 4 Rezepte, um die komplette Therapie zu machen. Das erfordert einerseits...
Darf ich kurz nachhaken? Die komplette Therapie, das heißt, es ist so viel Inhalt da, dass man das nicht in 3 Monaten schaffen kann, sodass es über ein Jahr ausreicht.
Genau, also wir hatten ja gerade schon gesagt, es sind Lernprozesse, die stattfinden.
Klar.
Auch wenn man zum klassischen Psychologen geht, ist der ja auch nicht nach 6 Wochen fertig in der Regel.
Nein.
Sondern man braucht dann ein bisschen länger, um die Verschaltungen in unserem Großrechner hier oben ein bisschen neu zu ordnen. Und insofern haben wir von Anfang an gesagt, wir machen die Therapie lieber richtig und dann auch entsprechend mit der Länge, die wir für nötig halten.
Ja.
Und es gab dann diese Lösung, dass man eben mehrere Rezepte dafür ausstellen kann. Das ist ja auch dann akzeptiert worden vom BfArM. Und das muss man natürlich als Arzt mitbeachten. Das unterscheidet uns auch von anderen Ligas teilweise, dass man eben Patienten nach 3 Monaten wieder einbestellt, was ja eh sinnvoll ist, dass man auch ein Feedback kriegt. Und dass man dann so ein bisschen die Adhärenz unterstützt, wie bei anderen Langzeitprojekten in der Medizin ja auch. Also wenn ich jetzt eine Hyposensibilisierung mache, dann muss ich auch dafür sorgen, dass der Patient nächstes Jahr wieder zur Spritze kommt oder zur Slit-Therapie. Und das muss man sich so ein bisschen angewöhnen. Und das Schöne ist ja, wenn man es einmal angewöhnt hat, dann geht es auch subkortikal und dann ist es auch nicht mehr anstrengend und dann klappt das in der Regel auch ganz gut.
Ja, okay, da möchte ich mal genauer nachfragen. Also das heißt, also ich mache das so und auch Frage ist, wie du das machst. Ich bestelle mir schon sozusagen, je natürlich nach Erkrankungsbild und nach Chronifizierung. Manchmal mache ich ein Follow-up in Anführungsstrichen, manchmal 2-mal, je nach Erkrankung. Aber so spätestens 8., 9. Woche nach Start der Verschreibung, um sozusagen auch wieder im Anschluss sozusagen mit der Entscheidung, mache ich eine Weiterverordnung oder nicht, frühzeitig mich darum zu kümmern und gucke natürlich auch mit dem Patienten, hat es funktioniert oder nicht. Ist dein Prozess anders oder machst du das auch so?
Nee, also beim Erstkontakt, wenn ich dann Alcameda auch aufgeschrieben habe, mache ich auch in der Regel nach 6 bis 10 Wochen Termin, zumal wir in der HNO in der Regel dann nochmal Untersuchungen machen müssen, die man nicht jetzt so nebenbei am ersten Tag machen kann. Also ERA-Untersuchung oder OAE, also ultraakustische Emissionen, solche Sachen, einfach noch den Tinnitus auch vielleicht weiter nochmal diagnostisch auch abzuklären. Und dann eigentlich alle 3 Monate, einmal im Quartal.
Okay.
Das ist ja immer unser abrechnungstechnischer Rhythmus, den wir da haben und eben auch Verschreibungsrhythmus dann in dem Fall. Und das passt eigentlich sehr gut, sodass man den Patienten wirklich über ein Jahr gut begleiten kann. Und im Idealfall kommt er danach nie wieder. Das ist ja unser Job eigentlich, uns überflüssig zu machen. Ansonsten kann man ihn natürlich für seine normalen Höruntersuchungen als HNO-Arzt auch dann jährlich oder wie auch immer weiter einbestellen.
Wann hat in deinen Ohren, Augen die Alcameda gewirkt? Was muss der Patient sagen?
Also ich frage immer ganz gezielt, wie geht's denn? Also eine offene Frage, wie hat sich so entwickelt? Und manche sagen dann, ja, ich höre das Geräusch immer noch, aber wenn man danach fragt, oder manche sagen es auch schon spontan, mich interessiert es nicht mehr. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also nicht, mein Geräusch ist weg, das gibt es sogar auch, muss man sagen. Aber entscheidend ist, ich bin dadurch nicht mehr beeinträchtigt. Ich lasse mich nicht mehr durch mein Geräusch so nerven wie vorher. Und das wäre die Idealsituation natürlich. Das hängt immer auch so ein bisschen von noch Begleiterkrankungen ab. Also wenn jetzt, es gibt ja aber gerade bei Tinnitus auch Patienten, die gleichzeitig Depressionen haben oder Angststörungen oder solche Sachen. Da muss man natürlich mal ein bisschen differenzieren. Warum geht es denen vielleicht noch nicht so gut? Ist es wirklich das Geräusch? Ist es die Komorbidität? Wie wird die behandelt wiederum? Das heißt, es lohnt sich schon, da mit dem sich nochmal zu unterhalten. Wenn man ein bisschen nachbohrt, dann ist es in der Regel so, ja, der Tinnitus spielt eigentlich nicht mehr die Rolle, die der Patient ihm am Anfang gibt, nämlich dass er schuld ist an dem Elend, sondern er kapiert eher, dass vielleicht die Gesamtsituation dazu führt, dass das Geräusch dann auch da ist. Das ist ja ein bisschen dann eine umgedrehte Kausalität und damit kann der Patient dann auch schon wesentlich besser wieder umgehen mit den Geräuschen.
Kannst du das bestätigen, Reinhard, von eurem Besuchen in den Praxen? Was melden da die Ärzte zurück? Und gibt es einen Unterschied, Frage 1 und zweitens, gibt es einen Unterschied zwischen den niedergelassenen Hausärzten und den HNO-Ärzten?
Also bestätigen kann ich das total. Ne? Ich kann den Unterschied ehrlicherweise jetzt gar nicht unbedingt so differenziert darstellen. Also die positiven Rückmeldungen, die haben wir. Und ich finde, so wie soweit das gerade beschrieben hat, sind das wahrscheinlich auch die Hauptgründe, die wir hier auch anführen würden. Ja.
Also diese Aussage, das interessiert mich nicht mehr, finde ich eigentlich sehr schön als Parameter. Habt ihr, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, habt ihr auch Reports in Calmeda, wo der Patient sozusagen etwas auch seinem Arzt noch zeigen kann, präsentieren kann?
Ja, ja, also das ist ja auch Pflicht für alle Ligas, dass da was auszulesen ist, was man dem Arzt auch zeigen kann. Wobei wir ganz bewusst jetzt keinen ständigen Tinnitus-Report machen, weil das ist ja das, was du vorhin schon gesagt hast. Also wenn ich dann jeden Morgen gucke, wie ist denn jetzt mein Tinnitus, dann kann das auch kontraproduktiv sein.
Total.
Insofern ist es jetzt nicht so, dass der da eine Kurve kriegt, mein Tinnitus wird besser oder so, sondern es ist eher so, wie geht es einem insgesamt, wie kann ich damit umgehen? Und es gibt an 2 oder 3 Punkten tatsächlich nochmal eine Tinnitus-Befragung, aber wirklich nicht so dieses tägliche Tracken, das ist absolut kontraproduktiv.
Ja, okay, ja klar. Reinhard, was sind so Hürden, die ihr draußen in den Praxen immer wieder hört und wo ihr immer wieder Aufklärungsarbeit leistet? Jetzt hast du hier mal die Chance, das einfach einer großen Gruppe an Kolleginnen und Kollegen zu machen.
Ja, also uns ist ja schon klar, ne? Das ist absolut noch Pionierarbeit, obwohl wir glauben, dass die DIGA natürlich schon ganz gut angekommen sind, aber ist auf jeden Fall erforderlich, dass wir die Aufmerksamkeit erstmal grundsätzlich bekommen und diese Investition in Zeit, ne? Dass sich der jeweilige Arzt dann auch wirklich damit auseinandersetzt, die Ärztin, und uns die Zeit gibt, in dieses Thema einmal wirklich reinzugehen. Also es ist uns schon bewusst, dass wir uns da bei Zeitknappheit im Feld bewegen, uns das erstmal gelingen muss. Per se haben wir, glaube ich, einen ganz guten Zugang zu der Ärzteschaft dann. Aber hier bedarf es ja wirklich auch der Motivation, sich dem Thema wirklich zu stellen. Und in dem Moment, wenn wir vor Ort sind und dann beratend auch tätig sind, uns diese Zeit dann zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung. Dann ist natürlich das eine erstmal das Verstehen und irgendwie die Chance erkennen, dass Calmeda in dem Fall ja auch wirklich Arbeit abnehmen kann. Also so, dass es das eben beschrieben. Ne? Also das greift ja wirklich auch in den Prozess ein und hilft dabei, Patienten dann entsprechend auch zu versorgen und sich selber ein Stück weit zu entlasten. Dass der wiederkehrende Patient, der natürlich trotz der Liga auch immer noch einen gewissen Aufwand darstellt, aber andere Aufgaben fallen weg. Ich glaube, da können wir, glaube ich, eine ganz gute Brücke schlagen, was die Vorteile der Liga dann halt eben auch ausmacht. Ne? Aber für uns ist erstmal in der Beratung ganz wichtig, das Thema zu platzieren, zu versuchen, dann auch die Bereitschaft aufzubringen, dass man sich dem Thema dann auch gegenüber dem Patienten dann eine neue Therapieoption dann auch wirklich anbieten kann. Ne?
Uso, viele sagen ja immer, oder das haben wir auch im Vorgespräch besprochen, dass die Kollegen dann so frustriert sind, ne? Sie haben den Aufwand, sie müssen das präsentieren und haben nichts davon. So. Und die Hersteller, die Entwickler, die bekommen das Geld und sie gehen da leer aus. Was sagst du dazu?
Also wenn man so denkt, dann dürfte man auch kein Penicillin aufschreiben und keine Physiotherapie verordnen und sonstige Sachen, da kriegen wir auch nichts für. Nein, ich glaube, es geht den meisten Ärzten schon erstmal darum, dass sie natürlich mit einem vertretbaren Aufwand einem Patienten was Gutes tun. Das ist, glaube ich, immer noch unser Anspruch als Mediziner. Und man spart durch so eine digitale Hilfe natürlich auch massiven Erklärungsaufwand. Also die Kameda hat ja auch eine kostenlose Counseling-Part, bevor überhaupt der kostenpflichtige Teil beginnt. Das heißt, man kann, wenn man jetzt selber nicht unbedingt das in 5 oder 7 oder 8 Minuten erklären möchte, durchaus auch sogar darauf verweisen, gucken Sie sich doch mal bitte den ersten Teil der Kameda-App an, da wird schon mal erklärt, was ist das für ein Problem, was Sie da haben, wie sind die Lösungsansätze und dann machen wir 1 Woche einen Hörtest und dann entscheiden wir, ob das was für Sie ist oder nicht. Und dadurch hat man natürlich eine deutliche Entlastung. Also insofern ist es langfristig gesehen wirklich deutlicher weniger Aufwand. Das merke ich ja selber auch an meiner Praxis. Ich habe wirklich viele Tinnitus-Patienten naturgemäß. Ich habe früher 1/2 Stunde gebraucht, um mit denen zu reden und denen das zu erklären. Dann kamen die nach 1 Woche wieder, dann muss ich es dann zweifelsfall nochmal erklären. Und so können wir das wirklich, diesen ganzen Counseling-Bereich im Grunde so ein bisschen outsourcen und uns aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich das, was HNO-Ärzte gelernt haben, Hörtest machen, gucken, ob es eine organische Ursache gibt, gucken, ob man ein Hörgerät verschreiben muss. Und dann die Therapie, genau wie jede andere Therapie, eben auch auf ein rotes Rezept schreiben.
Ja, also diese Erfahrung, jetzt mache ich jetzt nicht mit Kameda, aber mit anderen, wo ich danach meistens kompetentere Patienten habe. Die Gespräche sind angenehmer und laufen besser. Also natürlich ist man mit denen noch immer in Kontakt, aber auf einer ganz anderen Ebene. Das kann ich so unterstützen. Und ich glaube auch bei Kameda funktioniert es, aber das ist jetzt nur eine These von mir, auch gut. Und ich weiß ja, dass auch viele Kommilitonen, die auch HNO-Ärzte sind, auch Kameda verschreiben. Das weiß ich aus erster Hand. Und sie wissen, dass diese Kompetenzen, die darin teilweise vermittelt werden, die auf KVT, achtsamkeitsbasierten Techniken beruhen, aber nicht nur, dass das natürlich nicht zum ursprünglichen Ausbildungskontingent eines Mediziners gehörte, so dass sie das auch guten Gewissens machen können. Ich erlebe es manchmal so bei anderen Kollegen, wenn das wirklich sehr arztnahe Inhalte sind, die sich sehr auf, die wir eigentlich mal selbst auch studiert haben, denen fällt es manchmal schwerer. Und ich glaube, deswegen öfters oft funktioniert das bei Kameda deutlich besser, weil sie sagen, okay, ja, also das ist ursprünglich nicht etwas, was ich mitgenommen habe. Was denkst du darüber? Liege ich damit falsch?
Trifft es ganz genau. Also ja. Der HNO-Arzt macht das, was er immer macht. Und Kameda fängt da an, wo der HNO-Arzt sonst aufhört.
Das müssen wir hier rausschneiden. Das klingt gut. Ja. Das ist ein guter Satz.
Und insofern nimmt man ihm ja auch nichts weg. Also umgedreht, dem Psychologen nehmen wir auch nichts weg, weil er hat eh keine Zeit für die Patienten. Und im Zweifelsfall kennt er sich vielleicht mit Tinnitus auch nicht so gut aus. Ja. Das heißt, der Patient saß bisher wirklich zwischen allen Stühlen. Wenn der HNO-Arzt fertig war, hat er ihm gesagt, ich kann jetzt nichts mehr für Sie machen. Gucken Sie, wie Sie klarkommen. Der Psychologe war vielleicht nicht verfügbar oder noch nicht, sagen wir mal, indiziert. Und dann musste der Patient irgendwie, ist herumgeirrt und hat dann eben keine Lösung gefunden. Und so haben wir jetzt genau für dieses zwischen den Stühlen sitzenden Patienten sozusagen die Lösung.
Gibt es noch irgendeinen Vorbehalt, den ihr hört, den ihr kennt, den wir hier nochmal offen ansprechen können? Nee, gibt's nicht. Das ist ja super.
Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Reinhard. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, das ist aber ganz schön teuer, das kostet die Krankenkassen Geld und so weiter. Da muss man ja ganz klar sagen, dass in den Leitlinien steht, die brauchen eine KVT. Und wenn sie die beim Psychologen machen, dann kostet das ein Vielfaches dessen, was die App kostet. Ja. Man kann das im Prinzip, man muss es auch nicht. Man kann es nicht, man muss es auch gar nicht vergleichen mit dem Psychologen, weil es reicht für einen Tinnitus-Patienten in der Regel aus, diese digitale Lösung zu kriegen. Und der Arzt entscheidet ja letztlich auch, für wen das sinnvoll ist und für nicht. Wenn Tinnitus-Patient damit super klarkommt, brauche ich nicht Kameda aufschreiben. Wenn der vielleicht eine schwerste Depression hat und nicht mehr aus dem Haus geht, dann brauche ich auch kein Kameda aufschreiben. sondern es geht ja für die, die einen Leidensdruck haben, die vielleicht schon länger krankgeschrieben sind, die sich nicht mehr leistungsfähig fühlen, nicht mehr wohlfühlen, die Lebensqualität schlecht ist, dass man denen einfach was geben kann. Und wenn man die wieder arbeitsfähig kriegt und auch ein, sagen wir, erfülltes Leben leben lassen kann, dann hat das natürlich auch wenn man das vielleicht nicht direkt messen kann in Euros, auch für die Krankenkassen einen deutlichen Effekt, was die Kostenersparnis auf lange Sicht angeht.
Ja, absolut. Ich glaube, das Vermeiden von Komorbiditäten, na, und auch, ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, Wartezeiten überbrücken. Also wir wissen ja, dass die Versorgung halt eben nicht unmittelbar jedem zur Verfügung steht. Und genau in dem Moment ist es natürlich total spannend, mit Camilla schon mal durchzustarten und alles andere dann danach, wenn es noch notwendig sein sollte.
Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, dieses Wartezeiten, das ist für mich ein absolutes Reizwort, ja. Weil wir nennen wir es noch mal beim Namen. Es gibt keine Lösung häufig. Es gibt nichts. Es ist einfach nichts da. Und manchmal stehen Sachen in den Leitlinien, da stehen die da drin, weil es einfach schön aussieht und weil man es schick in die Leitlinien schreibt. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was echt da draußen passiert. Und da geht es nicht um Warten auf etwas Besseres. Nein, das ist das Beste, evidenzbasierte, was die Patienten bekommen können. Und das kann man auch so benennen, finde ich. Und auf was soll man da warten? Da kommt nichts Besseres, ja, häufig. Und wie gesagt, die Kombination aus einer Therapie, wo jemand dann auch wirklich sozusagen sich mit Tinnitus auch auskennt, der zeigt mir den. Wie viel gibt's da in Deutschland? Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5 an einer Hand oder sowas. Und das war's dann auch schon. Deswegen, da musste ich jetzt noch mal eingreifen. Also um Überbrückung geht's häufig nicht, aber auch so, was du auch schon gesagt hast, Uso, eine solche Therapie, wenn die Menschen so beeinträchtigt sind, dass sie sozusagen nur dieses Geräusch hören und dann vielleicht arbeitsunfähig werden, hat das eine unfassbare viele weitere Konsequenzen. Ich weiß nicht, wie hoch die Komorbiditäten zu Depressionen sind. Meine Patienten sind hauptsächlich depressiv, haben häufig Tinnitus, das kann man so oder so sehen. Und das hat bezüglich sozialer Teilhabe und andere Dinge viel weitere Einflüsse. Und wäre schön, wenn man das auch mal irgendwie vielleicht zukünftig auch untersucht, wie die soziale Teilhabe aufgrund von verschiedensten solcher digitalen Lösungen möglich oder nicht möglich ist, wenn sie frühzeitig eingesetzt werden. Aber alles, was frühzeitig eingesetzt wird, wird hier immer noch nicht so gemessen. Aber ja, hat, glaube ich, einen riesen Impact. Und so ein Tag in der Klinik ist mal 1000-mal teurer, ne?
Ja, nein, es hat auch einen massiv präventiven Effekt, wenn man es eben in einem Stadium vielleicht auch macht, wo es noch nicht dekompensiert ist, ne? Wo es noch nicht im Stadium 4 ist oder 3 ist, wo man dann vielleicht wirklich eine stationäre Behandlung braucht oder schon halb sehr krankgeschrieben ist.
Ja.
Und insofern kann ich das nur unterschreiben.
Eine Sache, die mich noch sehr interessiert, Reinhard, aber auch vielleicht, ich weiß nicht, ob die Frage für dich oder eher für Uso ist, was glaubst du, ist extrem wichtig, um den Patienten adherent zu halten. Es klingt immer ein bisschen komisch. Und ich sage halt auch immer, eine Diga ist Mittel zum Zweck, das wir brauchen. Es ist ein Werkzeug, was wir benötigen. Aber kein Mensch hat Lust, sich die ganze Zeit mit einem Handy und einer App zu beschäftigen. Es geht ja darum, wieder im Leben teilzunehmen, wieder Dinge zu machen, die man gerne gemacht hat, die man vorher nicht machen konnte, sich wieder auf andere Dinge zu fokussieren. Es ist mit der Adherenz immer so eine Sache. Also eine Diga kann auch wirken. Manchmal braucht ein Mensch nur einen kurzen Impuls und das hat schon Klick gemacht und dann funktioniert schon. Also die Nutzungsfrequenz halt sagt noch nicht unbedingt was über die Wirkung aus. Ja, das ist mir ganz wichtig. Manchmal kann es nach 2 Wochen schon wirklich der Schalter umgelegt sein und was passieren. Und der andere braucht 12 Monate. So, das ist das Erste. Und was glaubst du, ist wichtig für die Adherenz? Welche Faktoren müssen da zusammenkommen, um einen Menschen in einer digitalen Anwendung über 3 Monate zu halten? Wir sehen ihn ja dazwischen nicht. Wie kann auch der Arzt das vielleicht auch verbal mit vorbereiten?
Ja. Vielleicht antworte ich darauf. Also wir haben die App ja schon so konzipiert, dass sie praktisch die Adherenz täglich unterstützt. Mhm. Das heißt, dass es bestimmte regelmäßige Feedbacks gibt, dass es Aufgaben gibt, die wieder abgefragt werden, dass man relativ früh auch Erfolgserlebnisse hat. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, jetzt, du musst jetzt erstmal 4 Monate irgendwas machen, damit was passiert, sondern wir haben es ja auch in der Studie gesehen, nach 3 Monaten geht es denen deutlich besser. Und das kann man als Arzt auch versprechen. Also das ist, es gab mal in England eine sehr schöne Aktion, da hat die dortige Patienten-Selbsthilfegruppe den HNO-Ärzten Postkarten geschickt, was die denen sagen soll. Und da war der wichtigste Satz, man kann versprechen, es wird besser werden. Das heißt, wenn jemand unter diesen Ohrgeräuschen leidet und man kriegt den richtigen Input, dann wird es automatisch besser. Das kann gar nicht anders sein. Ja. Und wenn man das als Arzt auch entsprechend mit Überzeugung rüberbringt, dann ist ein Patient auch neugierig genug und auch motiviert genug, wenn er entsprechend Leidensdruck hat, das zu machen. Und ich glaube, diese dreimonatige Therapie, die ja auch schon deutlich Erfolge bringt, die ist gar nicht so sehr das Problem. Viele sind dann tatsächlich schon im Stadium, wo es vielleicht so gut geht, dass sie denken, ach, jetzt brauche ich es vielleicht nicht mehr ganz so oft machen. Ist ja auch nicht schlimm, wie du schon richtig sagst, aber man muss denen auch sagen, rein statistisch gesehen wird es auch noch besser, wenn man es weitermacht. Und die sagen wir mal, psychologischen Methoden, die Selbstwirksamkeit dauerhaft zu erhöhen zum Beispiel, das, was ja nicht nur beim Tinnitus dann positiv ist, sondern auch für andere Sachen, das kommt ja so ein bisschen erst im Laufe der App dann nach und nach zum Tragen.
Und um genau das wirklich zu durchdringen und zu verstehen, ist es natürlich schön und gut und wichtig, dass wir jetzt sozusagen über die Inhalte der Anwendung gesprochen haben. Aber ich kann immer wieder nur die Kolleginnen und Kollegen aufrufen, sich auch wieder in diesem Fall einen Testzugang zu holen und das mal wirklich anzutesten, wie es wirklich ist. Weil Medikamente müssen wir nicht alle schlucken, um zu erleben, wie es ist. Aber in diesem Fall bei Technologien finde ich es total wichtig, weil darüber sprechen und hören ist was anderes, als mal kurz erlebt zu haben. Das muss nicht lange sein, sage ich immer, aber so einen kleinen Moment oder sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie das ist, kann ich immer nur unterstützen. Ich denke, ihr auch, oder?
Ja, also Akzeptanztherapie hat noch niemandem geschadet, da kann man auch als Arzt ruhig mal reingucken.
Nee, also mal ruhig, also ich finde es extrem wichtig, dass man da reinguckt und weiß, was man da auch verschreibt und einen Überblick hat. Klar, da gibt es unterschiedliche Typen, der eine macht das sofort und ist da ganz genau, der andere nicht, aber Schaden tut es auf keinen Fall, würde ich sagen. Lieber Reinhard, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, letztes Jahr auf der DMEA oder ob, weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber da war schon der Satz auf einem Plakat von euch, spüren, dass es wirkt oder wie es wirkt. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Und das habt ihr, glaube ich, so als Slogan für diese neue Ausrichtung mit ausgewählt, oder? Ist das so?
Ja, also um ehrlich zu sein, das ist unser Unternehmensmotto, was auch jetzt bei den digitalen Medikamenten sehr, sehr gut passt. Also ja, das genau. ist immer eine Grundvoraussetzung bei allen Medikamenten, die wir in die Vermarktung nehmen, dass wir schauen, macht es einen Unterschied, hat es wirklich einen spürbaren Nutzen für den Anwender. Und da passten die DIGA jetzt per se, also in dem Fall ja Calmeda, ganz hervorragend runter. Das Versprechen ist ja da, ne?
Ja. Was plant ihr in Zukunft, Reinhard, mit Calmeda, den anderen Anwendungen? Wohin geht die Reise?
Also für uns genau ist das natürlich sofort spannend gewesen, auf den guten Erfahrungswerten, die wir mit Calmeda gewinnen konnten, weiterzudenken, zu überlegen, okay, welche weiteren Indikationen wären gegebenenfalls spannend für Proboscam. Wo sind die Synergieeffekte in bestimmten Indikationen, in denen wir uns sowieso schon bewegen? In welchen Facharztgruppen können wir zusätzliche Themen mit aufbringen? Wir sind ja neben Calmeda auch in der Vermarktung von zwei anderen Digas bereits aktiv. Wir haben hier für uns entschlossen, dass wir gerne auch auf diese Herstellerseite wechseln und haben Entwicklerteams bei uns im Haus mittlerweile aufbauen können über die letzten 5 Jahre, dass wir auch in der Lage sind, eigenständig in neuen Indikationen Diga zu entwickeln. Und insofern haben wir für uns in Zukunft trächtige Kandidaten, die als Diga dann hoffentlich mal in den Markt kommen, arbeiten da ganz intensiv dran mit parallel laufenden Teams, um letztendlich dann ja neue evidenzbasierte und spannende Produkte dann auch nach und nach in den Markt zu bringen. Also das Diga-Geschäft hat für uns mittlerweile einen großen strategischen Stellenwert bekommen neben den analogen Medikamenten. Das kann man so sagen.
Uso, was ist dein Plan? Wie ist die Zusammenarbeit? Das interessiert mich jetzt auch mal. Ich glaube gut. Ja. Und was willst du weiterentwickeln?
Also ich bin in der Situation, dass ich die Praxis allmählich ein bisschen runterfahre, weil ich sag mal, das 100-mal am Tag Ohr ausspülen ist jetzt auch nicht mehr so ganz spannend nach vielen Jahrzehnten. Nee. Und ich sehe durchaus noch Möglichkeiten, tatsächlich digital was zu machen. Und da sind wir dann in einem guten Team auch teilweise natürlich mit Proboscamp. Ich persönlich, du hast es schon erwähnt, bin ja immer noch mit der TCM auch sehr verbandelt. Und auch da gibt es meines Erachtens sehr, sehr gute Möglichkeiten, Patienten auf sehr kurzem Dienstweg mit eigenen Mitteln helfen zu können. Da überlege ich noch, was das richtige Medium dafür ist. Ob es ein Buch ist, ein YouTube-Kanal oder eine neue App. Das kann man immer noch überlegen. Aber das ist ein Thema, was mich sicher da noch die nächsten Jahre beschäftigen wird.
Ja, na, jetzt bin ich ja neugierig. Also, da frage ich später nochmal nach. Gibt es noch etwas, Reinhard, von deiner Seite, wo du sagst, Mensch, haben wir jetzt gar nicht darüber gesprochen, das wäre dir jetzt aber noch wichtig, liegt dir noch auf der Zunge, dass du hier noch gerne mitgeben würdest? Ich bin mir sicher, werden viele Ärzte zuhören, aber nicht nur, auch andere Menschen aus der Health-Tech-Branche, die sicherlich sehr interessiert sind, wie ihr euch als Proboscamp aufstellt, aber auch in Kooperation, Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, die auch digitale Entwicklungen beteiligt sind.
Ja, ich glaube, wir befinden uns ja immer noch in einer ganz jungen, in einem ganz jungen neuen Leistungsbereich. Ne? Ich glaube, die ersten Erfahrungswerte liegen bei einigen vor.
So, jetzt wundert sich der eine oder andere, warum wir plötzlich zu zweit sind und nicht mehr zu dritt. Wir haben mal ein technisches Problem. Aber Reinhard hat ja schon sozusagen sein Abschlussstatement gegeben. Jetzt bist du noch dran, Uso. Was ist dir noch wichtig? Was möchtest du gerne hier noch in diesem Format, in diesem Podcast und Videocast den Kolleginnen und Kollegen, aber auch allen anderen da draußen mitgeben, wo du sagst, ja, wohin geht die Reise? Vielleicht mit den Ligas insgesamt, vielleicht mit Calmeda?
Ja, vielleicht auch mit der Digitalisierung der Medizin insgesamt. Da gibt es ja viele negative Erfahrungen, die wir als Ärzte in Deutschland gemacht haben. Deswegen muss man, glaube ich, mal wieder auf die positiven Aspekte auch hinweisen. Und ich glaube, die Ligas sind tatsächlich ein Erfolgsprojekt, weil man einfach ein neues Werkzeug im Koffer hat als Arzt, was man für bestimmte Situationen eben sehr gut nutzen kann und was einfach das Portfolio erweitert. Und das ist jetzt kein Generalschlüssel für alles, das ist auch logisch, aber ich denke, es gibt da bestimmte Indikationen, bestimmte Gruppen von Patienten, die sehr, sehr davon profitieren können. Und das erleben wir auch täglich im Alltag praktisch. Und angesichts der demografischen Situation, dass es immer weniger Arztstunden pro Patient geben wird, ist das natürlich auch wichtig, dass wir Möglichkeiten finden, sowas zu skalieren, solche Therapien. Das heißt, dass der Arzt entlastet wird, was seine Zeit angeht und gleichzeitig der Patient trotzdem wesentlich mehr Zuwendung erfährt. Und wenn man die Leute mit ihren Handys durch die Städte laufen sieht, das Handy ist heute auch ein primärer Ansprechpartner für die Menschen. Und warum soll man dann das nicht auch für Therapien nutzen, statt dass sie nur bei TikTok verblöden?
Dem kann ich nur zustimmen. Absolut. Vielen, vielen Dank für diese Perspektive und was ich dir eben gerade noch gesagt habe, was ich sehr bewundernswert finde, dass du dich zu einem Zeitpunkt daran gesetzt hast, also erstmal aus ärztlicher Perspektive, ja, du hast sozusagen aus dem Bedarf heraus entwickelt, hast gesehen, hier ist ein Problem, hierfür gibt es keine Lösung, und das gab es ja schon, dann mache ich das mal. Aber zu einem Zeitpunkt wahrscheinlich, wo noch viele Kollegen gesagt haben, hey, was macht der dafür, Krams, ja, wo man doch wirklich sehr standhaft sein muss, sehr viel Mut braucht und, wie hast du schön gesagt, Selbstbewusstsein zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und ich mache jetzt eine Studie und ich bringe das jetzt raus, weil ich sehe und weiß, es hilft. Das finde ich nach wie vor sehr bewundernswert. Und jeder, der sich auf den Weg macht, eine digitale Anwendung zu entwickeln. Und ich freue mich natürlich immer auch, wenn da die Impulse aus der Ärzteschaft kommen und sagen, wir gestalten das mit. Und dann finde ich das ganz besonders hervorzuheben. Und wir werden nicht mehr ohne das Leben, ohne das Auskommen. Es wird unsere Arzt-Patienten-Interaktion verändern, erweitern. Und in ein paar Jahren werden wir diese ganzen Fragen, die wir uns jetzt teilweise stellen, gar nicht mehr stellen und werden es uns gar nicht mehr aus unserem Alltag wegdenken können. Wie war es ohne? Ne? Da bin ich ganz sicher.
Ja, sehe ich genauso.
Ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, heute hier bei mir zu Gast zu sein. Auch nochmal vielen Dank an Reinhard und an die ganze Unterstützung und freue mich, dich mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal persönlich kennenzulernen. Ganz viele
ganz
Grüße.
Meinerseits. Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse, dir diese Folge anzuhören. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und wenn du dir jetzt einen Test-Account holen möchtest, dann kannst du das gerne tun. In den Shownotes habe ich ja den Weg verlinkt zu Calmeda und zu den Fachkreisen. Ja, aber wenn du selbst zu jemanden gehörst, der ein digitales Produkt entwickelt hat oder ein Projekt im Gesundheitsbereich hast, wo du sagst, das möchtest du mal in fachlicher Tiefe mit ganz viel Reichweite präsentieren, dann bist du hier genau richtig und dann melde dich gerne bei mir. Bis dahin wünsche ich dir, wo auch immer du bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.